Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 22. Juli 2025. Wir weigern uns hier ja an Deutschland zu verzweifeln und wir stimmen auch nicht ein in die apokalyptischen Abgesänge, die da und dort zu lesen sind. Allerdings auch nicht in die Schönfärberei, die zu einem Teil des deutschen Politik- und Medien-Mainstreams geworden sind. Ist ja lustig, dass die deutsche Regierung, Friedrich Merz, der Kanzler, letzte Woche also in den salbungsvollsten Tönen sich selber besungen und sich selber gelobt hat. Ja, was sollen die Politiker anderes tun, als sich selber zu loben? Ich werde dann im Verlauf dieser Sendung noch ein paar Kommentare dazu abgeben, so aus schweizerisch distanzierter Sicht. Aber wichtig ist eben, vor allem dann, wenn man mit großen Problemen konfrontiert wird, wenn Sie gar nicht mehr die Zeitung aufschlagen können, ohne Depressionen zu bekommen, weil so viele Missstände berichtet wird. Ja, wo ist denn da eigentlich der Lichtblick? Und der Lichtblick einmal mehr liefert die deutsche Literatur. Und zwar sinngemäß, ich glaube, Friedrich Hölderlin, ein Zitat: Je größer die Not, desto näher rückt die Rettung. Das ist jetzt sehr freihändig da aus dem Erinnerungsreservoir herausgekramt, herausgeschält, aber das ist ungefähr die Essenz dieser Erkenntnis. Also je größer die Not, je größer die Probleme, desto näher rückt die Rettung. Und deshalb muss man zu diesen Problemstandsmeldungen in der Tagespresse, zu diesen Begutachtungen der allgemeinen Misere ein positives Verhältnis gewinnen. Denn all diese Problemwahrnehmungen und Problemdarstellungen zeigen Ihnen, dass es nicht mehr möglich ist, diese Missstände zuzudecken. Und das ist in Deutschland in den letzten Jahren, auch in der Schweiz übrigens, in vielen Ländern, das ist einfach passiert. Und Sie können das daran ablesen, dass der Bestsellerautor Thilo Sarrazin, der auch in der Weltwoche in der Schweiz publizistisch tätig ist, dass dieser Thilo Sarrazin ja über all diese Dinge, die jetzt in allen Medien an der Spitze der Nachrichten stehen, über all die hat er ja schon vor über 10 Jahren einen Bestseller geschrieben, hat das ja alles dargelegt, berechnet, also wer das hat sehen wollen, hätte es schon damals sehen können, aber eben, es ging den Leuten noch zu gut, sie wollten es nicht hören, man hat da den Thilo Sarrazin mit Pech und Schwefel beworfen und allmählich merken die gleichen, die ihn noch verteufelt haben, ich denke etwa auch an einige Organe aus dem Springer Verlag, die laden ihn plötzlich ein, gutes Zeichen, dass er da aus seiner Erfahrung Auskunft gibt. Also, Probleme sind da, aber sie werden meistens zugedeckt, die Leute rennen davon, aber jetzt sind sie an einem Punkt, in vielen Ländern, auch in Deutschland, wo man diese Probleme nicht mehr länger verdrängen kann. Sie kommen ans Licht, sie kommen zum Vorschein. Und auch die, die das am liebsten von der Agenda wischen wollen, die schaffen es nicht mehr, sie müssen sich damit auseinandersetzen. Das ist ein gutes Zeichen. Das sind tatsächlich echte Lichtblicke. Das ist noch nicht die Lösung. Das ist noch nicht die Beseitigung all dieser über Jahre, ja zum Teil Jahrzehnte aufgehäuften Missstände. Aber es ist ein erster Schritt. Es ist gewissermaßen die Chemotherapie der Wirklichkeit, die mit Garantie einen heilsamen Effekt auslösen wird. Und deshalb kann ich nicht einstimmen in diese Abgesänge und Untergangsarien, die man immer wieder hört, auch die man mir persönlich sagt: Ja, ich habe für Deutschland die Hoffnung verloren, das kommt nicht gut. Das halte ich für massiv überzogen oder eben schweizerisch ausgedrückt, das ist dummes Zeug, das ist dummes Zeug. Das muss man vergessen. Im Moment kommen einfach die Probleme nach vorne. Also muss man die Probleme lösen und sie werden auch gelöst werden. Da kann ich Ihnen also einen Garantiestempel auf das geben. Und interessant jetzt, um gleich ein konkretes Beispiel herauszupicken, das ist jetzt dieses Sommerinterview der ARD mit der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel. Das ist ja jetzt wunderbar hier zum Vorschein gekommen, was in Deutschland falsch läuft. Da entstellen sich die Dinge zur Kenntlichkeit. Sie haben das ja sicher mitbekommen. Es hat am Sonntag eine Aufzeichnung gegeben eines Sommerinterviews mit der AfD-Co-Vorsitzenden in der ARD. Und das ist auf einer Terrasse aufgezeichnet worden im Regierungsviertel und auf der anderen Seite der Spree, an einem Kanal, haben sich politische Aktivisten aufgestellt mit Mikrofonen, Sprechern, mit einem Bus und Lautsprechern, um Lärmterror zu veranstalten. Also Krawallpolitik gegen Sachpolitik. Denn die AfD-Vorsitzende im ganzen Getöse hat sich Mühe gegeben, die Fragen zu verstehen und hat die dann auch detailliert beantwortet. Und zwar mit, ja, erstaunlicher Kompetenz. In dem Sinn erstaunlich, dass sie sich eben nicht hat von dieser ganzen Beschallung aus dem Konzept bringen lassen. Krawallpolitik gegen Sachpolitik. Und für mich war diese sonntägliche Inszenierung das Sinnbild der politischen Landschaft in Deutschland. Und unfreiwillig hat jetzt da diese Aktivistengruppe genau die Hilflosigkeit und Ratlosigkeit der AfD-Gegner zum Ausdruck gebracht. Die haben nämlich gar nichts, die haben keine Argumente, die können nur dröhnen und brüllen. Und so gesehen ist das Ganze zu einem unfreiwilligen Werbespot für die AfD geworden. Und man könnte ketzerisch hinzufügen, dass ja auch auf der Stufe der etablierten und institutionalisierten Politik die AfD-Anfeindungen in die Richtung dieser Krawallpolitik gehen. Wenn man eine AfD mit primitivsten Methoden daran hindern möchte, den ihr zustehenden Sitzungssaal zu bekommen, oder wenn man sie aus bestimmten Posten, die ihr eigentlich zustehen würde, ausschließt, wenn man versucht, das Bundesgericht, das Verfassungsgericht entsprechend in Stellung zu bringen, aufzumunitionieren, dann sind das ja im Grunde die parteipolitischen Anwendungen dessen, was eben dieses Zentrum für politische Schönheit, wie es sich nennt, und beschämenderweise ist da ja noch ein Schweizer führend dabei, der Philipp Ruch, also was diese Krawallaktivisten da veranstaltet haben. Also so hat doch jeder im Fernsehen sehen können, dass dieses ganze Detour, dieses ganze Theater um diese Partei, das führt sich selber ad absurdum, und das hat man in diesem ARD-Interview wunderbar erkennen können, also eben zur Kenntlichkeit entstellt. Und die ARD, man fragt sich als Schweizer, warum haben die das eigentlich laufen lassen? Warum hat man nicht gesagt, ist ja eine Aufzeichnung gewesen, komm, wir brechen das ab, wir gehen da in einen Saal, wir gehen da in ein ruhigeres Studio, damit wir über die Sache reden können. Also man hat da fast den Eindruck gehabt, dass die ARD-Regisseure, dass die mit diesen Aktivisten sympathisiert haben und das noch gut fanden, dass das auch noch eingefangen wird. Also für die ARD ist jetzt auch ein Schuh draus geworden, die haben auch einen Schuh rausgezogen. Und auch das ist wieder eine Art Lichtblick, weil dann immer mehr Leute merken, ja, aber so geht's doch nicht. Ich meine, man muss ja nicht die AfD wählen, man muss sie gar nicht gut finden, aber man muss sich mit ihr argumentativ auseinandersetzen. Und dieses ganze Getöse, dieser Krawall, eben sinnbildlich für die geballte Ratlosigkeit der AfD-Gegner im Umgang mit dieser Partei, vor allem auch die linken Parteien, das ist nicht der Weg in einer Demokratie. Also was wir hier sehen, das ist einmal mehr das demokratische Erwachen. Da kann man gar nicht anders, als dass einem die Augen geöffnet werden, sofern man es noch nicht gemerkt hat. Aber eben, nicht ungeduldig werden. Deutschland hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr gut gelebt. Und jetzt allerdings hat man eine ernsthaftere Auseinandersetzung um die politische Richtung. Und da wehren sich natürlich dann die Etablierten, die Mächtigen dagegen. Da muss man durch. Aber ich bleibe zuversichtlich, ich lasse mir diese Zuversicht nicht nehmen, dass das eben eine Chemotherapie der Wirklichkeit ist, die aber für den Patienten, für Deutschland, mit einem segensreichen Ausgang enden wird. Das ist eine Prognose, aber lassen Sie uns dann in einigen Jahren da noch einmal rekapitulieren, falls es nicht so herauskommen sollte. Und falls also die Mächte der Finsternis in der deutschen Politik Oberhand gewinnen sollten und eben diese Krawall- und Brüllbanden, das sind die Mächte der Finsternis, dann würden wir es Ihnen natürlich auch an dieser Stelle eindringlich darlegen und darstellen. Polnische Bürgerwehr mit Campingstühlen und Anglerhut gegen Migranten. An der deutsch-polnischen Grenze kontrolliert eine selbsternannte Bürgerwehr. Sie beschuldigt Deutschland, Migranten nach Polen zu bringen. Passanten bringen der Grenzschutzbewegung Essen vorbei. Das ist ein Symptom für das real existierende Versagen des EU-Grenz- und Asylsystems, genannt Schengen und Dublin. Auch nichts Neues. Noch vor wenigen Jahren war das sakrosankt, aber jetzt ist das Tabu gefallen und die Polen sind nicht bereit, diesen Asyltourismus länger hinzunehmen. Auch das ein Problem, auch das ein Missstand, der dazu führen wird, dass man dieses Problem wird lösen müssen. Wenn die Politik hier eine Lösung verweigert, werden jene Parteien Zulauf gewinnen, die dieses Problem auf ihrer Agenda ganz zu oberst haben. Also Sie sehen auch hier immer wieder, ich gebe mir Mühe, darauf hinzuweisen, weil ich spüre, wenn ich in Deutschland bin, dass dort die Niedergeschlagenheit, die Verzweiflung zum Teil auch bei Gesprächspartnern zu groß ist. Und ich verstehe jetzt die Sendung hier auch durchaus als eine Art Gratisaufmunterung, als ein Beitrag zur allgemeinen Hebung der Stimmung, nicht durch Schönfärberei, das ist nicht Opium oder Heroin fürs Hirn sozusagen als Sedativum und Schlaftablette für die politisch-kritischen Instinkte. Nein, das Gegenteil. Ich möchte versuchen, die ganze Wirklichkeit hier irgendwie in den Blick zu nehmen mit ihren negativen Facetten, aber eben auch der dialektischen Gegenreaktion, die zweifellos aus der Einsicht in all diese Missstände heraus folgen wird. Human Written Etiquette, das ist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung noch eine lustige kurze Meldung, der peinliche Aufkleber auf dem Buch. Ein britischer Verlag möchte ein Buch mit der Auszeichnung Menschengeschrieben auf dem Cover ausstatten. Wie viele Aufkleber muss man in Zukunft noch abziehen? Ich habe in Russland kürzlich ein Konzert mir angeschaut, das von einer künstlichen Intelligenz komponiert worden ist, mit einem Bühnenbild, ebenfalls von künstlicher Intelligenz. Es wirkte faszinierend, es wirkte eklektisch, aber es hat, ich wusste das nicht, ich habe es erst nachher erfahren, dass das durch künstliche Intelligenz gemacht wurde. Es hatte schon etwas Bizarres. Man hat irgendwie gespürt, dass da etwas nicht stimmt, aber auf der anderen Seite auch ein erstaunlich hohes Niveau. Also in der Literatur, ganz klar, jetzt wird da selbstverständlich auch die künstliche Intelligenz für literarische Erzeugnisse ersetzt werden. Lärmprotest beim Weidel-Interview. Ich frage mich, warum die Polizei nicht eingegriffen hat. Das sagt Wolfgang Kubicki, der FDP-Mann, das dürfen sich auch einige gefragt haben. Und Sie sehen jetzt hier auch in der Welt, die ja bis vor kurzem also sehr verlässlich immer und zum Teil auch recht ungerecht gegen die AfD geschrieben hat, jetzt lesen wir hier, unsere Demokratie kann eine solche Kraft aushalten. Warum wird das nicht gesagt? Ich meine, Kolumnisten wie der Hendrik Broder haben das schon lange gesagt. Und diese Normalisierung, die ist jetzt im Gang und selbstverständlich, auch wenn das jetzt etwas gönnerhaft klingt, natürlich hält die deutsche Demokratie so eine Partei aus. Sie halten ja auch eine Linkspartei aus, selbstverständlich. Dann brauchen sie auch auf der rechten Seite ein Gegengewicht. Drohnenschwärme der russischen Truppen würden da, der russischen Streitkräfte, würden die ukrainischen Verteidigungsstellungen pulverisieren, lesen wir in der Financial Times. Und das bringt mich einmal mehr zur Feststellung, dass eben die Ukraine den Krieg gegen Russland nicht gewinnen kann. Und es ist eine Lebenslüge und eine Propagandalüge, wenn man versucht, das Gegenteil zu behaupten. Für die Russen ist das eine existenzielle Bedrohung, dass die NATO sich da ausgebaut hat, ausgedehnt hat, unter dem Bruch auch früherer Zusagen und Versprechungen. Wir haben das hier schon oft besprochen. Aber jetzt auch durch diese vermeintliche Kehrtwende von Donald Trump scheint jetzt der Gedanke in der EU und auch in der EU-Publizistik wieder an Auftrieb zu gewinnen, dass man eben doch die Ukraine in die Lage versetzen könne, Russland zu besiegen auf dem Schlachtfeld. Sollte das tatsächlich in diese Richtung gehen, wird es erst recht brandgefährlich. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Wenn sich eine Supermacht, eine Atommacht, in die Enge getrieben führt, ja, dann wird die Neigung größer, den roten Knopf zu drücken. Also umso verdienstvoller, dass die Financial Times hier, die ja sicherlich nicht im Verdacht steht, Russland-Propaganda zu betreiben, dass diese Zeitung hier diesen fälligen Realitätscheck da in ihren Titelschlagzeilen nachreicht. Can Europe break free of American tech supremacy? Ja, die Amerikaner haben die totale technische, technologische Überlegenheit. Und es ist ein Jammer, dass dieses EU-Europa keinen Boden unter den Füßen findet, dass man so weit zurückgefallen ist. Und das hat eben entscheidend damit zu tun, dass diese EU von ihrer ganzen institutionellen Beschaffenheit als Fehlkonstruktion, dass diese EU eine Bedrohung für den Wohlstand und den Fortschritt in Europa ist. Europa steuert auf eine Spirale aus hohen Schulden und steigenden Zinsen zu. Das ist eine Meldung aus der NZZ heute Morgen, die es zu gewichten gilt. Israel weitet Angriffe im Gazastreifen aus. Wir haben jetzt ein riesen Debakel auch in Syrien. Da gibt es anhaltende Kämpfe. Und wir erinnern uns, Syrien ist ja fast über Nacht zu einem Musterstaat erklärt worden. Und das sei alles überhaupt kein Problem mehr. Zum Glück sei jetzt da dieses Assad-Regime weg und es breche da sozusagen eine Morgenröte aus. Bin nicht so sicher, ob diese von sehr viel Wunschdenken getragenen Aussagen, dass die stimmen. Die Quadratur der CDU-Kreise ist ein Leitartikel, der mir noch aufgefallen ist, in der FAZ. Dort schreibt der Autor bemerkenswert, für die Union ergibt sich daraus die Quadratur des Kreises, denn sie muss sich nach links orientieren, ob gleich die rechte Mehrheit immer grösser wird. Das ist das Problem der Brandmauer des Friedrich Merz. Und hier wird das am Beispiel dieses sogenannten Bürgergelds durchgespielt. Da haben Sie eine Sozialleistung in Deutschland, die offensichtlich vor allem auch von Nichtbürgern, nämlich von Ausländern, kassiert wird. Da fängt der Betrug eben schon beim Begriff an. Ist eben kein Bürgergeld, sondern ein Geld, das vor allem für die ein Ausländergeld, könnte man vielleicht sagen. Und das möchte Merz ja kürzen. Aber er weiß, mit der SPD wird er das nicht schaffen. Aber mit der AfD hätte er morgen eine Mehrheit. Und da muss man sich schon mal vor Augen führen, was ist denn das für eine Politik, die die Parteien über das Wohl des Landes, über auch das eigene Programm stellt. Ich meine, das ist die Überzeugung der CDU-CSU, dieses Bürgergeld zu kürzen. Jetzt könnten sie es mit der AfD im Handumdrehen lösen. Das machen sie nicht. Sie gehen mit den Linken zusammen, können das Problem nicht lösen. Das ist doch auch etwas, was kein Bestand haben kann. Das wird sich früher oder später, oder hat sich schon selber ad absurdum geführt. Dann ist mir aufgefallen, in den Sonntags-Fernsehsendungen, da gibt es den Presseclub, seit vielen, vielen Jahren, Frühschoppen hieß das früher, und in diesem Presseclub ist diskutiert worden die Kanzlerschaft Merz. Und da ist mir aufgefallen, dass doch sehr positive Fazit, die Teilnehmer gezogen haben, und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass eben auch da innerhalb der Brandmauer diskutiert wurde. Also die deutschen Journalisten, das sind Spiegel, waren dabei, T-Online, andere, die geben sich jetzt Mühe, diese Regierung nicht schlecht zu reden. Und vor allem der Spiegel, der ja eigentlich als Sturmgeschütz der Kritik und der auch Zersetzung der Regierungsarbeit immer wieder bekannt geworden ist, vor allem wenn es eine CDU-CSU-Regierung war, hatte der Spiegel sehr kritisch, was ich gut finde, kritisch berichtet. Aber jetzt hat die Chefredaktorin, die Stellvertreterin, die Melanie Ammann, also überverständnisvoll. Und da merkt man natürlich, klar, die sind alle gegen die AfD und die loben jetzt Merz, damit die AfD nicht Auftrieb bekommt. Und das schmälert natürlich die Unabhängigkeit und Sachlichkeit der Berichterstattung. Man hat sich dann eben auch auf Nebenschauplätzen dieser Kanzlerschaft meines Erachtens aufgehalten, denn wenn ich von außen drauf schaue und nur ganz zum Schluss, dann sehe ich einfach ein paar ganz zentrale Punkte, die man doch jetzt aus Spiegelsicht mit Blick auf einen CDU-Kanzler unbedingt hätte erwähnen müssen. Erstens, großes Problem von Friedrich Merz, sein Motiv ist problematisch. Er will einfach unbedingt und wollte unbedingt Kanzler werden, deshalb bereit, auch wesentliche Programminhalte zu opfern. Großes Problem. Wenn einer für die Macht alles tut, stellt er eben sein Pöstchen über das Wohl des Landes und seiner Bevölkerung. Diese Gefahr ist da gegeben. Zweitens, Symptom dieses Machtwillens, die Brandmauer. Eine Brandmauer ist doch das Bekenntnis zur Unsachlichkeit. Also Friedrich Merz stellt die Brandmauer über Deutschland. Das sieht man jetzt bei der Diskussion ums Bürgergeld. Dann im Ukraine-Krieg, diese ganze strategische Konfrontationspose ist doch gegen deutsches Interesse gerichtet, denn Russland wird ein Nachbar Europas bleiben. Deutschland müsste heute eine Friedensmacht sein, aber man findet sich plötzlich in der Kriegstreiberei der Regierung wieder. Steht also komplett neben den Schuhen. kein kritisches Wort in diesem Presseclub. Und bei der Migration, ja, das wird ihm jetzt attestiert, dass es da ein Umdenken gibt. Allzu viele Resultate habe ich nicht gesehen. Wir haben gehört, es gibt Verlautbarungen, es gibt Aussagen, es gibt verbale Bekundungen, aber echte Fortschritte, Grenzkontrollen, wie sie da in Aussicht gestellt worden sind, die sehe ich noch gar nicht. Und wenn es so wirksame Grenzkontrollen gäbe, ja, warum marschieren dann die Polen an der deutsch-polnischen Grenze auf? Fragen über Fragen, die allerdings im Presseclub nicht gestellt worden sind. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald.